Ja, sehr bewegend, und wir wollen, bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch ein Bild zeigen. Wir hatten hier gestern Leadership, und Leadership ist so ein Leitertraining, was wir ins Leben gerufen haben, beziehungsweise Micha Siebeneich, den wir ab Mai hier auch als Pastor mit auch anstellen werden. Und das ist Micha, der dort auch steht. Und wir hatten gestern hier unsere zweite Einheit, zweiten Tag, auch in diesem Leiterschaftsprogramm. Und das sind 36 Leiter aus 6 Gemeinden kommen hier zusammen. Und was die Vision dahinter ist, dass wir Menschen, Leiter zurüsten, ausrüsten, freisetzen für das Reich Gottes in ihrer Berufung, in ihrem Potenzial, in ihren Begabungen. Und ich kann nur sagen, dass wir gestern einen wundervollen Tag hatten. Wir hatten so einen ermutigenden Tag, und es passiert hier etwas unter uns. Gott wirkt unter uns, Gott ruft Leiter, Gott ruft Menschen in Verantwortung, und hier flossen auch Tränen. Manche Leute haben gesagt, warum habe ich das nicht vor 20 Jahren gehört? Warum höre ich jetzt erst solche Impulse? Und wir waren uns alle einmütig am Ende des Tages. Bei Gott ist nie etwas zu spät. Amen. Egal wie alt, egal wann, Gott, wenn Gott Dinge in uns freisetzt, kann er uns Jahre zurückerstatten, ihr Lieben. Amen. Und ich möchte euch ermutigen und bitten, betet dafür, betet für diese Initiative, dass wir Menschen in ihre Berufung bringen. Wer möchte hier in seiner Berufung stehen? Wer möchte seine Berufung kennen und leben? Und heute geht es ein Stück weit auch in diese Richtung. Gott sieht den Einzelnen, Amen. Gott möchte den Einzelnen freisetzen und ermutigen, dass du das Leben lebst, was Gott von Anfang an für dich geplant hat, Amen. Und so viele Dinge kommen manchmal in unser Leben, so viele Dinge oder vielleicht auch Ermutigungen, Impulse. Ich weiß nicht, was für eine Kindheit du hattest. Ich weiß, dass hier auch Leute sind, die haben eine ganz schwere Vergangenheit. Da waren keine Eltern, die haben an dich geglaubt. Da waren keine Freunde, die haben dich ermutigt. Aber wen du hast, ist Gott, und der glaubt an dich. Und der ermutigt, und der spricht Leben in dich rein. Und wenn er anfängt, Leben auszusprechen, dann kommt Veränderung. Dann kommt Transformation, und das glaube ich. Das glaube ich ganz fest. Und da wollen wir Menschen zurüsten. Da möchten wir auch als Gemeinde eine Gemeinde sein, die Menschen sieht. Wir möchten, so wie Jesus, wir möchten Menschen sehen. So wie er Nathanael begegnet ist. Und er zu Nathanael sagte, ehe Philippus dich sah, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Bevor jemand, ein Mensch dich sieht, ich sehe dich. Und ich möchte das über dein Leben heute Morgen aussprechen. Gott sieht dich. Gott sieht dich, wo du bist. Gott sieht dich in deiner Situation. Gott sieht dein Leben. Und das ist eine gute Überleitung zum Thema heute. Heute möchte ich darüber sprechen, die Entdeckung unseres wahren Selbst. Die Entdeckung unseres wahren Selbst. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Schon mal die Frage gestellt, wer bin ich? Schau mal in den Spiegel und stell dir mal diese Frage. Wer ist dieser hübsche Mann? Oder diese hübsche Frau? Oder der in die Jahre gekommene Mann? Oder der Junggebliebene? Ich weiß nicht, wie du dich siehst. Wer bist du? Wie definierst du dich? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wisst ihr, wir sehen in dieser Welt Blumen, wir sehen tolle Hunde, wir sehen das Universum und wir sehen den Menschen. Das einzige Wesen, was sich die Frage stellt, wer ich bin, ist der Mensch. Kein Hund fragt sich, wer bin ich eigentlich? Hast du schon mal erlebt, dass ein Hund oder eine Katze oder ein Goldfisch zu dir kommt und sagt, wer bin ich eigentlich? Sag mir, wer ich bin. Ja? Das interessiert sie nicht. Das einzige Wesen auf diesem Planeten ist der Mensch, der sich darüber Gedanken macht, wer bin ich eigentlich? Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Überzeugungen, wer wir sind. Wenn du nicht an dich glaubst, oder ich sag mal anders, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, dann wirst du auch entsprechend Entscheidungen treffen in deinem Leben aufgrund von einem mangelnden Selbstwertgefühl. Wenn du von dir überzeugt bist, dann wirst dein Leben entsprechende Richtungen einnehmen. Amen. Und wir dürfen auch von uns überzeugt sein. Könnte ich dazu ein Amen hören? Und das werden wir heute sehen. Das ist so spannend. Und die Menschen fragen sich und suchen überall, wer bin ich eigentlich? Und die Leute geben eine Menge Geld aus, um diese Frage zu beantworten. Und die Menschen suchen in allen möglichen und investieren Zeit, Kraft und Energie. Die sozialen Medien sind voll davon, um diese Frage zu beantworten, wer bin ich eigentlich? Sieht mich überhaupt jemand? Liebt mich jemand? Bestätigt mich jemand? Jesus hat einmal etwas ganz Interessantes gesagt. Jesus sagt, wir finden unser Leben, indem wir es verlieren. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, habe ich doch gerade gesagt, wir sollen selbstbewusst sein. Jesus sagt, wir finden unser Leben, indem wir es verlieren. Wie kann das sein? Was meint Jesus damit? Und ich glaube, dieses Thema ist so entscheidend für jeden einzelnen Menschen. Egal, wo du stehst, egal, wie weit du mit Jesus unterwegs bist, wie weit du mit Gott unterwegs bist, ich glaube, wir brauchen immer wieder eine Feinjustierung und eine Antwort, eine biblische Antwort, wie Gott unser Leben sieht. Was meint Jesus damit? Nun, das Erste, was wir wissen müssen, was wir verlieren müssen, ist das falsche Selbst. Das falsche Selbst. Hast du schon mal eine Rolle gespielt oder eine Maske aufgesetzt? So nach dem Motto, du warst eigentlich nicht der, der du eigentlich bist. Schauspieler. Nun, oder ja, eine gute Rolle gespielt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dem ein idealisiertes Selbstbild, das wir anderen präsentieren. Wer bist du eigentlich, wenn man mit dir zu tun hat? Bist du der oder bist du die, die du zu Hause bist, wenn dich niemand sieht? Basiert deine Identität auf Leistung und auf Anerkennung von anderen Menschen? Wisst ihr, wir verlieren nicht unsere Einzigartigkeit, sondern unsere selbst geschaffene Identität. Jeder Mensch von klein auf fängt an, seine Identität zu bauen, aufzubauen. Und was Gott möchte, ist, er möchte unsere selbst geschaffene Identität, möchte er verändern. Könnte ich dazu ein Amen hören? Danke euch. Wir alle haben irgendwann angefangen, bestimmte Muster, bestimmte Gedankenmuster, bestimmte Verhaltensmuster einzuüben, uns zu schützen, uns von Dingen abzugrenzen. Manches ist gut, manches ist nicht gut. Paradoxerweise werden wir, je mehr wir Christus ähnlich werden, umso mehr zu unserer einzig wahren Identität. Je mehr du Jesus nachfolgst, desto mehr wirst du zu der Person, die Gott eigentlich in dir sieht. Das Erste ist, wir müssen das falsche Selbst verlieren. Das Zweite ist, was wir finden, ist das wahre Selbst in Christus. Wir denken, erwägen Optionen, entscheiden und handeln. Und wir können aus 1000 Möglichkeiten, von verschiedenen Möglichkeiten unsere Identität aufbauen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber nur in einer dieser Möglichkeiten finden wir unser wahres Selbst, das seit Ewigkeit in Christus verborgen ist. Wir finden nicht etwas Neues, sondern entdecken, was schon immer da war. Es ist nichts Neues, was du findest, sondern Gott hat es eigentlich schon von Anfang an in dich hineingelegt. Und Identität ist niemals einfach eine Schöpfung, sie ist immer eine Entdeckung. Also sprich, wenn du anfängst, dich mit dem zu beschäftigen, was Gott in dich hineingelegt hat, ist es nicht, dass etwas Neues kommt, sondern es ist etwas, was in dich hineingelegt ist und du sagst, ach, so siehst du mich, Gott, eigentlich. Das sind deine Gedanken über mich. Und wahre Identität ist immer ein Geschenk Gottes. Und das Dritte ist, der Prozess, wie wir das entdecken, ist Selbstannahme. Oh. Denn Selbstannahme führt zu Selbstübergabe. Bevor wir uns selbst aufgeben können, müssen wir zu uns selbst werden. Denn niemand kann aufgeben, was er nicht zuerst besitzt. Wenn du immer nur das ablehnst, wenn du dich immer nur ablehnst, anstatt dich erstmal anzunehmen, so wie du bist, kannst du Gott nicht geben, was Gott vielleicht verändern möchte. Wenn du mit dir selber immer kämpfst, hat Gott nicht die Möglichkeit, es aus deiner Hand zu nehmen. Seid ihr mit mir? Wenn wir mit uns immer im Unreinen sind, wenn wir immer kämpfen mit uns, hat Gott keine Gelegenheit, uns als Vater in unser Leben zu springen und sagt, mein liebes Kind, gib mir das, gib mir deinen Schmerz, gib mir dein Leistungsdenken, gib mir deine Verletzungen. Wenn wir immer da im Hadern sind, hat Gott wenig Möglichkeiten. Gott kann es trotzdem tun. Und Halleluja, Gott tut es auch immer wieder, er greift ein. Habt ihr das schon erlebt, ja? Gott sei Dank. Aber wie viel mehr möchte er mit uns in Partnerschaft treten und sagen, ich nehme erstmal an, wie ich bin. Kennt ihr den Spruch, wir können zu Gott kommen, wie wir sind, aber Gott sei Dank bleibe ich nicht, wie ich bin. Ja, Gott sei Dank, nicht wahr, Schatz? Gott sei Dank. Noch einmal kurz wiederholt, wir verlieren unser Leben, was meint Jesus damit, das falsche Selbst. Und wir finden es, was finden wir, das wahre Selbst in Christus. Und, dieser Prozess ist gleichzeitig ein Sterben und ein Geborenwerden. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wer hat das schon erlebt? Gott sei Dank, ja. Ein neues Leben hat begonnen. Wisst ihr, dieses Thema der Selbsterkenntnis, das ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches, okay? Also, das ist zutiefst etwas Biblisches. Nur die Esoterik und die macht es, finde dich selbst, glaub an dich selbst, erlöse dich selbst. Also wenn ich nur mich finde da in mir selbst, dann bin ich enttäuscht. Also die Hoffnung liegt nicht für mich in mir selbst. Halleluja. Die Hoffnung liegt in mir, der in mir lebt, Jesus Christus. Und das haben schon großartige Theologen auch erkannt und festgestellt. Und Johann Calvin, der seine berühmte Institutio geschrieben hat, der ganze reformatorische Block, die berufen sich an vielen Stellen auf ihn, ist wirklich jemand, der viele wunderbare Dinge geschrieben hat. Und er beginnt seine 100-seitige Theologie, ja, systematische Theologie, er beginnt mit den Worten, fast die gesamte heilige Lehre besteht aus diesen beiden Teilen, Erkenntnis Gottes und Erkenntnis unseres Selbst. Wer möchte Gott begegnen? Wer möchte eine Berührung von Gott? Und wir suchen manchmal außen. Wir suchen manchmal irgendwo. Gott möchte uns in uns drin begegnen. Deswegen ist die Gotteserkenntnis mit der Selbsterkenntnis eins. Du kannst es nicht trennen. Es ist eine Sache. Hier, Augustinus sagte einmal, lass mich, Herr, mich selbst erkennen, damit ich dich erkennen kann. Thomas von Kempten sagte, eine demütige Selbsterkenntnis ist ein sichererer Weg zu Gott als eine Suche nach tiefem Wissen. Lass mal diese Worte auf dich wirken. Und die Selbsterkenntnis müssen wir als Christen wieder zu unserem machen. Wir dürfen das Feld nicht der Esoterik überlassen, sondern wir müssen es mit biblischen Inhalten füllen. Denn, schaut hier, ein geistliches Leben, das das Selbst ausklammert, ist nicht in der Erfahrung verankert und damit nicht in der Realität verwurzelt. Wir mögen eine äußere Form der Frömmigkeit entwickeln, doch es entsteht eine gefährliche Kluft zwischen Schein und Wirklichkeit. Und die Konsequenz, ihr Lieben, ist daraus, Ehen werden verraten, Familien werden zerstört, Dienste scheitern, Menschen werden verletzt. Warum? Weil wenn man das selbst, das eigene Innenleben, so wie Gott mich sieht, von den, wenn ich das außen vor lasse, wenn ich Gott immer nur in meinen Leistungen, in meinen Diensten, in meinen Ämtern irgendwie entdecke und sehe und begegne, aber nicht in mir selbst, hat Gott keine Chance, mich innerlich zu verändern. Und vielleicht habt ihr das schon einmal gehört. Da sind Leute, die haben ihr Leben in den Dienst Gottes gestellt, aber ihre Familien sind zugrunde gegangen. Da sind Leute, die haben alles geopfert, aber es war keine Zeit mehr für ihre Kinder. Und ich weiß, vor einigen Jahren, ein wirklich guter Freund, noch in Hannover, hat so viel investiert, so viel gemacht im Reich Gottes. Und ich saß eines Tages mal mit ihm im Auto, und es ist ein älterer Freund. Und dann erzählte er mir, was er alles gemacht hat in seinem Leben. Dass er, als die Gemeinde gebaut war, so viel investiert hat. Die waren immer in der Gemeinde, immer was gemacht. Ich meine, heute suchst du nach Menschen, die auch mal in der Gemeinde kommen und was machen. Steht ihr? Wir leben heute im anderen Extrem. Lass die anderen machen. Ist auch nicht richtig. Aber nehmen wir mal dieses weitere Beispiel. Und wir saßen nebeneinander und dann erzählte er mir, was er alles so gemacht hat, und es war beeindruckend. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, bei all dem, was du gemacht hast, weil wir waren auch, unsere Kinder in Hannover, Jemir war ja noch nicht mal eins. Und du machst dir natürlich Gedanken, wie kriegst du alles unter einen Hut, ne? Gemeinde, Studium, Family, Kinder, du machst dir Gedanken darüber. Und dann sitze ich so neben ihm, unser Kind war gerade mal ein paar Monate. Und dann frage ich ihn, in den ganzen Jahren, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ich würde lernen. Wo war Platz für deine Familie? Und dann fing er an zu weinen. Und er hat sich nicht mehr eingekriegt. Gut, dass ich Auto gefahren bin und nicht er. Er saß neben mir und weinte und weinte und weinte. Ich habe ihn irgendwann gesagt, was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Was Falsches gemacht? Er sagt, nein. Er sagt, weißt du, in den ganzen Jahren, ich habe für alle was gemacht, aber für meine eigenen Kinder und für meine eigene Familie war ich nie da. Und dann guckt er mich an und sagt, Jürgen, mach du es anders. Mach du es anders. Ich glaube, wenn wir eine gesunde Theologie über die Selbsterkenntnis hätten, und Menschen ermutigen und helfen würden, in diesem Bereich zu wachsen, würden Menschen auch lernen und auch zu sagen, okay, auch sich Grenzen setzen und sagen, ich gebe mich ins Reich Gottes, aber ich gebe mich genauso in meine Familie. Ich verbringe Zeit mit meinen Glaubensgeschwistern, aber ich verbringe auch Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern und mit mir selbst alleine und mit Gott. Wir schauen mal am Beispiel von Petrus, wie Selbsterkenntnis, Erkenntnis von Gott und sich selbst, wie sich das entwickelte. In Johannes 1, 40 bis 42 sehen wir die erste Begegnung mit Jesus und diese, sein Verständnis war vermutlich eher noch ein bisschen oberflächlich. Und wenn man Petrus zu der damaligen Zeit gefragt hätte, wie er sich definiert, wie er sich beschreibt, hätte Petrus vermutlich gesagt, ich bin ein Fischer. Und vermutlich hätte er noch wenig Einsicht in seine eigene Ängste oder den Ausmaß seines Stolzes. Wisst ihr, Petrus, ne? Dass er auch mal so ein bisschen Angst hatte, auch mit Stolz auch zu kämpfen hatte. Und ich glaube, Petrus war sich schon so bewusst, ich habe so gewisse Züge in meinem Leben. Kennst du das so? Ich habe so gewisse Züge. So in so bestimmten Situationen kommen so manche so ans Licht. So vielleicht so nicht so schöne Dinge. Ist wahrscheinlich bei euch allen gar nicht so, nur bei mir. Also, nee, ich drücke jetzt keine Knöpfe. Und einige Zeit später wurde bei Petrus ein Knopf gedrückt. Die Wasserepisode. Kennt ihr diesen Moment? Petrus, komm. Und was entdeckt Petrus hier? Er erkannte, ich habe Angst. Aber dieses Sinken und das Festhalten an Jesus löste ihm etwas aus. Ich kann Jesus vertrauen. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich mal sinke. Jesus ist da, wenn ich sinke. Das weißt du vielleicht nicht gleich am Anfang, wenn du mit Jesus anfängst. Aber das kommt mit der Zeit. Du wirst erleben, du wirst mal sinken. Du erlebst manchmal, du gehst sicher im Leben, plötzlich kommt was in deinem Leben und du stellst plötzlich fest, ist da gerade noch Boden unter mir oder bin ich nur noch am Fallen? Wer hält mich eigentlich? Und dann entdeckst du, Gott hält mich. Und du hast Angst, aber du erlebst auch, ich kann Gott vertrauen. Seine Selbsterkenntnis wuchs durch die direkte Konfrontation mit persönlicher Schwäche. Wenn du Angst vor Schwäche hast, dann siehst du es nicht aus Gottes Perspektive. Gott möchte dir zeigen, dass deine Schwäche eine Möglichkeit ist, seine Stärke, aber auch dich selbst so zu sehen, wie Gott dich sieht, nämlich in der Abhängigkeit zu ihm. Die nächste Episode, Fußwaschung und Verleugnung, Konfrontation mit Stolz und Angst. Er erlebte, dass er erstmal Jesus sagte, niemals sollst du mir die Füße waschen, Jesus. Auf gar keinen Fall. Stolz. Nee, ich weiß es besser, Jesus. Ich weiß es besser. Und dann erlebte er, wie Jesus vorhergesagt hat, du wirst mich verraten. Niemals, Jesus. Ich weiß es besser. Ich kenne mich besser. Wenn Gott in unser Leben spricht, wenn Wahrheit in unser Leben ausspricht, achte mal auf deine Reaktionen, die da sind. Vielleicht kommt auch etwas in dir hoch und sagt, Gott, ich weiß es eigentlich besser. Und diese Dinge will Gott hochbringen, damit wir all diese Lügen, diese falsche Selbsterkenntnis ablegen. Und Petrus zweifelte lieber an Jesus als an sich selbst. Auch interessant, ne? Er muss sich irren. Gott muss sich irren. Gott hat nicht recht. Gott macht einen Fehler. Gott hat hier zu spät gehandelt. Gott greift hier nicht ein. Du bist schuld. Das ist ein großer, wird ein großer Grund sein von in der Endzeit, wenn Menschen Gott den Rücken kehren. Sie haben angefangen und die sagen, du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Falsche Selbsterkenntnis führt zu falschen Entscheidungen im Leben, die verheerende Konsequenzen haben können in unserem Leben. Er hat seine Selbsttäuschung noch nicht erkannt. Selbst wenn alle anderen dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und nach der Verleugnung kommt etwas tiefe Selbsterkenntnis. Durch Konfrontation mit seinem Mangel an Mut, seiner mangelnden Loyalität und seinen tiefsten Ängsten. Und er entdeckte, irgendwas stimmt hier nicht. Und er kennt die Szene vielleicht, und er weinte über sich. Er war zerbrochen über sich. Er war enttäuscht über sich. Was habe ich gemacht? Wie dankbar bin ich für diese Momente in meinem Leben, wo ich vor Gott auf den Knien geweint habe und gesagt habe, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Was habe ich gesagt? Gott, bitte vergib mir meinen Fehler. Vergib mir, dass ich so über dich gedacht habe. Vergib mir meinen Stolz. Vergib mir die Lügen, die ich über mir geglaubt habe. Rühr mein Herz an, heile mich. Und diese Haltung ist der Schlüssel zur wahren Selbsterkenntnis, denn das führt mich, dass ich dem auferstandenen Jesus begegne. Denn er will mich nicht auf den Knien im Sinne von Zerbruch haben, dass ich einfach da bleibe, sondern er möchte mich aufheben, weil ich sein Sohn und du seine Tochter bist. Amen. Er möchte mich hochheben und sagen, du hast einen Fehler gemacht, du hast was falsch gemacht, komm hoch, ich vergebe dir. Begegnung mit dem Auferstandenen, Vergebung führt zu tiefer Erkenntnis. Petrus erkannte, wie wenig er sich selbst und Jesus vorher wirklich gekannt hatte. Er erfuhr mit Erstaunen die Vergebung Jesu. Was er vorher als objektive Information kannte, erlebte er nun persönlich. Und diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis über sich, brachte ihn dazu, dass ich gesagt hatte, okay, Jesus, all in, jetzt gehöre ich dir. Und er hat immer noch Fehler gemacht. Und er hat immer noch manches nicht verstanden, wo er einmal sagte, hey, was Paulus da von sich gibt, das versteht irgendwie keiner. Ist viel zu schwer zu verstehen. Und er rang mit Dingen und er kämpfte mit Dingen. Und er entdeckte immer mehr, wer Gott ist und wer er ist. Amen. Seine Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis wurde im Prozess der Wiederherstellung verwoben. Und dieses ganz Wichtige, er erkannte, er erlebte, Vergebung ist nicht mehr nur eine Information, Vergebung ist Realität. Und ich möchte euch eine Gegenüberstellung hier mal zeigen. Objektives Wissen und transformatives Wissen ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich glaube, dass Gott vergibt oder ich habe Gottes Vergebung erfahren. Und viele sagen, ich glaube, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und wenn du ihnen zuhörst, du hörst und spürst keine Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Und dann kommst du und verletzt vielleicht die Person oder irgendwas passt der Person nicht. Und dann kommt der Liebe. Oder kommt der Verletzung, Enttäuschung, Wut. Es ist ein Unterschied, ob ich nun glaube, dass Gott vergibt oder ob ich das wirklich erfahren habe, dass er mir vergibt. Amen. Information über Gott und uns selbst. Wir glauben, wir haben nur Informationen über Gott und uns selbst. Oder es ist persönlich, es ist erfahrungsbezogen, es ist mitten in meinem Leben. Wenn ich mich mit Menschen treffe, die Fragen haben über Gott und ich kommen da manchmal nicht weiter bei denen. Kennt ihr das, wo du manchmal denkst, die Leute wollen dich von ihren überzeugen und mir einreden, mir sagen, ja, du musst das mit Gott ein bisschen relativ sehen, das bildest du dir vielleicht auch ein, ja, du bist hier erzogen so und hast hier deine Prägung. Und ich sitze immer hier, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu laut lache, also respektvoll, weil du sitzt dort und du sagst, du willst mir erzählen, dass das, was ich in meinem ganzen Leben erlebe mit Gott, real und buchstäblich, zum Greifen nah, dass das alles eine Illusion ist? Das ist real. Amen. Das kann mir, Gott sei Dank, bis heute niemand nehmen. Es sitzt tief. Ein Freund von mir, der sich kürzlich oder vor einiger Zeit für Jesus voll entschieden hat, sagte zu mir neulich, weißt du, Jürgen, am Anfang, wo ich mich entschieden habe für Gott, da habe ich viele Wunder erlebt. Gott hat hier eingegriffen und da. Und dann sagt er, weißt du, wie es mir jetzt geht? Ich brauche diese ganzen Wunder irgendwie gerade gar nicht mehr. Ich sage, wieso? Was passiert? Ich sage, es sitzt. Es sitzt. God is real. Gott ist real. Das kann mir niemand nehmen. Und das ist ein Unterschied. Das ist transformatives Wissen im Gegensatz zu informatives Wissen. Ich gebe mal Gas. Objektives Wissen. Ich kenne die Lehre über meine Identität oder meine Identität ist in Gottes Liebe zu mir verankert. Ich studiere biblische Texte über Jesus' Leben, kann nur objektives Wissen bleiben. Oder ich begegne Jesus durch die Betrachtung seines Lebens. Es gibt Leute, die haben die Bibel durchgelesen und am Ende machen sie zu, stillen ins Regal und sagen, nicht wahr. Und es gibt Leute, die machen die Bibel auf, die lesen einen Vers und sagen, wahr, hey, das spricht zu mir. Unser Beispiel ist, unser großes Beispiel, es gibt Teile von mir, die ich verstecke, oder ich bringe jeden Teil vor Gott und erfahre Heilung. Amen. Wer will Heilung? Ich möchte alle Teile meines Lebens Gott geben. Du hast Teile, die Heilung brauchen. Jesus kann die Heilung geben. Amen. Jesus ist unser Vorbild. Seine Identität war in seiner Beziehung zum Vater verankert. Egal was passierte, er wusste, wer er ist. Mein Vater und ich, wir sind eins, wir zusammen. Der Teufel kommt in der Wüste, du sagst mir, ich soll das tun, dann liebt mich Gott der Vater. Nee. Du hast nicht gut zugehört. Bei meiner Taufe hat er allen gezeigt und allen gesagt, ich bin sein geliebter Sohn. Punkt. Der Weg zur wahren Selbstentdeckung. Wichtig, sich als von Gott tief geliebt erkennen. Römer 8, 31 bis 39 heißt es, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Könnte ich dazu ein Amen hören? Das ist die absolute Wahrheit. Nichts kann dich trennen. Und es ist wichtig, diese Liebe nicht auf Leistung beruhen zu lassen, sondern als ein Geschenk. Die Erfahrung, so wie man ist, angenommen zu werden. So wie man ist. Aber, okay, ich bin, wie ich bin, ja, aber schaut mal, es gibt da etwas ganz Großes, Tiefes in meinem Leben. Das ist ein Eisberg. Und ein Eisberg, die Spitze des Eisbergs ist manchmal verhältnismäßig sehr klein zu dem, was in die Tiefe geht. Gott weiß, was hier ist. Gott weiß, was im Dunkeln ist. Gott weiß, was in der Finsternis ist. Und da möchte er mir begegnen. Da möchte er mich anrühren. Da möchte er mich heilen. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben. Denk mal drüber nach. Was wir vermeiden, tyrannisiert uns am meisten. Was wir vermeiden, tyrannisiert uns am meisten. Wovon wir weglaufen, das holt uns immer wieder ein. Es gibt so Leute, die suchen sich immer die perfekte Gemeinde. Und die gehen von einer Gemeinde zur nächsten Gemeinde. und sie vermeiden die Konflikte in den Gemeinden, die Herausforderungen. Und dann gehen sie in die andere Gemeinde und sie werden wieder tyrannisiert. Und dann bleiben Leute alleine und entscheiden nur ich und Gott. Selbstannahme ist die Voraussetzung für Transformation. Bevor wir uns selbst aufgeben können, müssen wir zu uns selbst werden. Das heißt, ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Wenn du zufrieden bist, einfach du selbst zu sein, wirst du mehr als du selbst werden. Und die Notwendigkeit, die Realität zu umarmen, ist so wichtig, bevor wir sie verändern können. Könnt ihr noch? Ich bin gleich am Ende. Sehr gut. Ich möchte uns jetzt ein paar praktische Wege, 3 Stück an Zahl mitgeben. Der praktische Weg zur Gotteserkenntnis, eintauchen in die Bibel. Damit beginnt es. Deswegen diese selbsterlösenden Theorien, die sagen, tauch in dich selbst ein. Nee, ich tauche in die Bibel ein, weil in der Bibel begegne ich Gott und seiner Wahrheit und so wie er mich sieht. Nimm dir Zeit für die Bibel. Nicht nur Bibelstudium, nicht nur Bibellesen, sondern Begegnung. Und sag Gott, wie kannst du mir hier begegnen? Was möchtest du mir hier sagen? Was kann ich verändern? Das nächste ist, Gott im Alltag begegnen. Ja, der ist ein Mann, der die Wäsche macht. Ab und zu passiert das, nicht wahr? Wir unterstützen uns gegenseitig. Gott im Alltag begegnen. Sprich, oh Gott, ich habe keine Lust, die Wäsche zu machen. Und es nervt. Was willst du mir jetzt sagen? Liebe deine Frau, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Kinder. Ah, so wie ich die Sachen ordne, so wie ich die Sache versuche, schick zu machen, sauber zu machen. Ah, so möchte Gott mich von innen sauber machen. Ah. Danke. Ihr habt genügend Beispiele gleich zu Hause. Geistliche Gemeinschaft. Gottesdienste so wie hier. Kleingruppen. Mentoring. Coaching. Schaut Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Hier heißt es, unser wahres Leben, funktioniert nicht, unser wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Schaut, da ist es zu finden. Die Frage ist, wo suchen wir? Menschen suchen überall, aber nicht da, wo es verborgen ist. Da steht's. Es ist mit Christus in Gott verborgen. Denn unser altes Leben ist gestorben. Das heißt, unsere Selbsterkenntnis, so wie Gott uns sieht, so wie Gott mich sieht, meine Identität, mein Leben, finde ich in Gott verborgen. Das bedeutet, ich muss es entdecken. Es ist nicht gleich alles da, offenbar. Ich muss mit Christus, mit Jesus gemeinsam zu Gott kommen und ihn dort suchen. Was sagt Jesus an einer Stelle? Kommt ins Verborgene zum Vater. Mach dein Kämmerlein zu, mach die Tür zu, komm in die Stille und begegne mir. Wo? Im Verborgenen. Da, wo mich niemand sieht. Wisst ihr, da in der Dunkelheit. Im Verborgenen, in meinem Schmerz, in meinem Dreck, in meinem Verlust, in meiner Finsternis, in meiner Sünde, in meiner Abhängigkeit, in meiner Unabhängigkeit, in meinem Stolz, in meiner Lüge, tiefer, tiefer. Gott, ich will tiefer. Ich will nicht mehr an der Oberfläche bleiben. Amen. Tiefer. Dass der ganze dunkle Müll rauskommt. Damit ich zu der Person, zu dem Menschen werde, den du in mir siehst. Und von Anfang an für mich geplant hast. Es geht tiefer. Ich mache gerade eine Challenge, tiefer. Kling dich ein, geh auf unsere Homepage, mach mit. Gott will mit uns tiefer gehen, ihr Lieben. Nicht nur an der Oberfläche kratzen, tiefer gehen. Und du kannst 50 Jahre in Gottesdienst, Woche für Woche sitzen und du kannst nach 50 Jahren immer noch da oben sein und nicht tiefer. Du kannst 50 Jahre verheiratet sein und deine Ehe ist immer noch an der Oberfläche. Gott will, dass wir tiefer gehen. Amen. Und Gott will auch, dass wir da suchen, wo er zu finden ist. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen. Ich brauche meine Brille. Die Geschichte heißt die Suche nach dem Schlüssel. Nasruddin, der Protagonist vieler nahostgriechischer und russischer Volksgeschichten, näherte sich eines Nachts seiner Haustür, als er plötzlich feststellte, dass er seinen Schlüssel verloren hatte. Er versuchte, nach ihm zu suchen, aber es war so dunkel, dass er kaum den Boden sehen konnte. Also kniete er sich hin und untersuchte sorgfältig den Bereich, in dem er stand. Aber es war immer noch zu dunkel, um etwas zu erkennen. Als er sich dann in Richtung einer Straßenlaterne bewegte, kniet er sich dort erneut hin und begann, den Boden eingehend abzusuchen. Ein Freund kam vorbei und bemerkte ihn. »Was machst du da?«, fragte er. Nasruddin antwortete, »Ich habe meinen Schlüssel verloren und suche danach.« Daraufhin fragte der Freund, »Wo hast du ihn denn verloren?« »In meinem Haus«, antwortete Nasruddin. »Warum suchst du ihn dann hier draußen?«, wollte der Freund wissen. »Weil hier das Licht besser ist«, erwiderte Nasruddin. Und es erinnert uns, wir alle sind manchmal wieder Nasruddin. Wir suchen an Stellen und an Orten, wo wir meinen, dort ist das Licht besser. Und Gott sagt, geh ins Verborgene, mach die Tür zu, geh ins Dunkle, geh in dich und ich will dir begegnen. Du musst nicht auf 1000 Konferenzen fahren. Du musst nicht zur nächsten Church hoppen. Du musst nicht 1000 Bücher gelesen haben. Du musst nicht 1000 Kurse gemacht haben. Okay, komm zu meinem Kurs, Jünger machen, alles gut, aber du kannst heute damit anfangen und sagen, Gott, ich will dir heute begegnen. Lass uns vielleicht das eine Lied singen, was wir jetzt vorbereitet haben. Schließ mir einfach die Augen, bereite dich einfach innerlich vor. Gott will dir begegnen heute. Da, wo du bist, mitten in deinem Herzen.